Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Trump-Gaza-Video, das im März viral gegangen ist. Ein fiktives, aber realistisch anmutendes Video, in dem man US-Präsident Donald Trump sieht, wie er Gaza in ein Strandresort verwandelt, in eine Riviera of the Middle East, wie es im Clip heißt. Irgendwann sitzt er mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Pool und schlürft Cocktails. Das Video, ziemlich offensichtlich KI-generiert und vor allem ziemlich geschmacklos. Besonders, weil Trump das Video Ende Februar selbst gepostet hat. Viral gegangen ist es natürlich auf Social Media. Wo sonst? Seit einer Weile wird Social Media mit KI-Inhalten geradezu geflutet. So manchen Inhalt kann man da noch eindeutig als künstlich wahrnehmen und lustig finden. Aber so insgesamt trägt KI wohl eher dazu bei, dass Social Media ein noch schlechterer als ein besserer Ort geworden ist. Dabei sind die sozialen Medien immer noch unser digitaler Debattenraum. Aber wie lassen sich soziale Netzwerke eigentlich regulieren? Um diese Frage geht's hier heute. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
83% der deutschsprachigen Bevölkerung über 18 Jahren nutzen Social Media. Vor allem die Big Player, TikTok, X oder Meta-Plattformen. Social Media prägt einfach unsere Wahrnehmung und auch unsere Debattenkultur. Und dabei ist es der gleiche Ort, an dem Desinformation sich so einfach und schnell verbreitet wie noch nie. Mal schnell Deepfakes in Umlauf gebracht werden. Und das sind nur zwei negative Beispiele einer ganzen Liste an Dingen, die auf Social Media passieren und die durch die Nutzung von KI vorangetrieben werden. Meistens nicht gerade zugunsten demokratischer Werte. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Was unternimmt die EU und was kann der Europäische AI Act ausrichten? Brauchen wir vielleicht eine Social-Media-Revolution, um eine bessere Debattenkultur digital zu etablieren? Über all diese Fragen habe ich im Podcast Ach Mensch mit Erik Tuchtfeld gesprochen. Er ist Jurist und forscht am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie Anfang des Jahres bei der Inauguration von Donald Trump, also bei der Amtseinführung, Mark Zuckerberg und Elon Musk ganz dicht hinter dem neuen Präsidenten haben stehen sehen?
Man kann vielleicht sagen, dass da zusammen kam, was zusammen gehörte und es jetzt erst erkannt hat, dass es zusammen gehört. Also die Tech-Milliardäre, Donald Trump jetzt nicht als Tech-Milliardär, aber ja auch als Milliardär einer Oligarchie, man redet jetzt auch von Tech-Oligarchie oder Broligarchie, also dieses Bro-Tum, was man da sieht, das kommt jetzt zusammen. Und da vereinigt sich natürlich eine wahnsinnige Macht, eine Macht über unsere Diskussionsräume und auch eine Macht, in der man eigentlich davon ausgeht, dass ja Diskursräume staatsfern organisiert sind. Und dass gerade in den USA es da auch immer einen großen Widerstand gab zwischen dem quasi privatgesellschaftlich organisierten Plattform und dem staatlichen Wesen, was eben irgendwie fern davon ist. Man hat sich immer sehr darum oder war sehr stolz darauf, dass es so wenig bis keine Regulierung gab. Section 230 ist das in den USA, die ganz wichtig ist, weil die Plattform eigentlich machen können, was sie wollen, mehr oder weniger. Und jetzt erlebt man, dass es zwar keine direkte staatliche Regulierung gibt, aber dass sich die Tech-Milliardäre ganz freiwillig so sehr in die Nähe der Regierung begeben, dass man vielleicht sagen könnte, dass sie zu gewissen Maßen im Grunde handeln wie Regierungsorgane.
Mich interessiert natürlich brennend, ob Sie überhaupt noch Social Media privat nutzen. Sie forschen zu Social Media und haben so viel Wissen dazu und jetzt weht auch ein ganz anderer Wind durch Silicon Valley. Gibt es noch irgendeine Social Media Plattform, die man guten Gewissens derzeit benutzen kann? Genauer? Die Sie derzeit noch benutzen.
Die gibt es. Also was mir große Hoffnung macht, und da muss man aber auch sagen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig populär, ist so ein bisschen unsexy und wird im Vergleich zu den kommerziellen Plattformen, gibt es den Vergleich, das eine ist eben eher Croissants, das sind die guten, die kommerziellen Plattformen, die sehr shiny sind, die vielleicht aber auch ein bisschen, also man redet ja oft über süchtig machende Designs, vielleicht schon eher zum Crack neigen als zum Croissant. Und das andere ist eher das Vollkornbrot. Und das Vollkornbrot, über das ich spreche, das läuft dann oder ist ganz stark getrieben von dem Konzept des Fediverses. Das ist die Idee eines föderierten, also deshalb Federated Universe, Fediverse, einem föderierten Universum an Social Media Plattformen, die unabhängig voneinander sind, aber die miteinander sprechen können. Und man kann die Inhalte des anderen konsumieren und man hat dann eigene Instanzen an seiner Community, die irgendwie die Werte verinnerlichen, die man selbst für wichtig hält oder eine Community, der man sich anschließen möchte. Und ich ganz persönlich nutze Mastodon, das ist ein bestimmter Dienst im Fediverse, ein Kurznachrichtendienst, also vergleichbar mit Twitter, X. Und habe da tatsächlich mit dem Verein, in dem ich mich auch digitalpolitisch engagiere, haben wir eine kleine Instanz, auf der sind alle Vereinsmitglieder, aber ich kann eben auch alle anderen Menschen, die sich in diesem Fediverse auch auf anderen Instanzen bewegen, kann denen Nachrichten schreiben oder kann lesen, was sie posten und die können lesen, was ich poste. So ein bisschen wie bei E-Mails. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene E-Mail-Server, aber all diese E-Mail-Server können miteinander korrespondieren, kommunizieren und so ähnlich ist das Fediverse auch aufgebaut. Und das ist, glaube ich, für mich so eine idealtypische Version, wie digitale öffentliche Orte aussehen können, weil sie vielfältig sind, weil sie ganz divers sind in ihrer Ausgestaltung, weil es sich unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Regeln geben können, je nachdem, was sie haben wollen. Einigen ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass die Meinungsfreiheit wirklich bis aufs Äußerste geschützt wird und alles, was jetzt nicht strafbar ist, irgendwie auch gesagt werden darf, weil man diesen ganz offenen Diskurs haben möchte. Und andere sagen vielleicht eher, wir wollen auch geschützte Räume haben und wir wollen auch keinen Sexismus und keinen Rassismus bei unseren Plattformen, der ja in vielen Fällen, das geht manchmal in der Diskussion verloren, von der Meinungsfreiheit, von der staatlichen Meinungsfreiheit noch geschützt ist. Und deshalb finde ich diesen Ansatz, so eine Vielfalt zu ermöglichen, gleichzeitig Menschen aus unterschiedlichen Gruppen auch miteinander in Verbindung zu bringen, sehr, sehr gut und bin da auch gerne unterwegs. Bin aber auch, muss ich sagen, zum Beispiel auf LinkedIn, also auch noch auf kommerziellen Plattformen, merke auch, dass viele meiner Freunde natürlich jetzt nicht in diesem vollkommen pro Social Media sind, sondern sich dann auch auf Instagram bewegen oder ähnliches. Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich nutze, aber ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, sich bewusste Entscheidungen zu treffen, welche Plattform man aus welchen Gründen nutzen möchte.
Ja, eigene Entscheidungen treffen darüber, wo man sich eben im digitalen Raum irgendwie in der digitalen Öffentlichkeit bewegen möchte. Sie forschen im Grunde dazu, wie Social Media dem Menschen eben nützlich sein kann. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber die Grundidee von Social Media ist ja eben ein soziales Netzwerk zu sein. Human-Centered Digital Transformation nennt sich das, womit sie sich beschäftigen. Also wenn die Bedürfnisse der NutzerInnen im Vordergrund stehen. Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten. Um welche Bedürfnisse von den NutzerInnen geht es denn da überhaupt?
Ja, so ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Deshalb forschen wir ja dazu und versuchen das rauszufinden. Jetzt ist Human-Centered Digital Transformation auch nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist ein Konzept, man könnte sagen ein politisches Narrativ, was vor allen Dingen von der Europäischen Union vorangetrieben wird. Die hat das ganz groß, die europäische Erklärung über Rechte im digitalen Zeitalter, können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, das ist ein sehr schönes Dokument, ein politisches Dokument, also Policy-Dokument, kein Rechtstext, kein Gesetzestext, in dem sich dieser menschenzentrierten digitalen Transformation verschreiben. Und bisher hat das konkret in Gesetzesform, ich arbeite als Jurist, nur Eingang gefunden im AI Act, also der KI-Verordnung, wo es darum geht, dass die Europäische Union sich ganz gezielt dem Ziel einer menschenzentrierten künstlichen Intelligenz verschreibt. Jetzt haben wir zum Beispiel in der Gruppe ein Forschungsprojekt, in dem Chaewon Yoon, eine Sozialwissenschaftlerin bei uns in der Gruppe, sich ganz intensiv damit auseinandersetzt, was heißt das eigentlich, menschenzentrierte künstliche Intelligenz, weil das gerne verwendet wird in solchen Policy-Dokumenten, aber so ganz genau weiß eigentlich niemand, was es heißt und nirgendwo ist es ausbuchstabiert. Und wenn man dann schaut, sie macht das und guckt eben in die verschiedenen Dokumente, die es dazu gibt, dann stellt man doch fest, dass unterschiedliche Stakeholder da ganz unterschiedliches, ein ganz unterschiedliches Verständnis von haben. Und ich persönlich schaue mir vor allen Dingen an, wie die Europäische Union dann den digitalen öffentlichen Raum, also unter anderem ganz prominent Social Media Plattformen, reguliert und würde da sagen, dass sich das menschenzentrierte Verständnis vor allen Dingen darin widerschlägt, dass man versucht, Individuen zu ermächtigen. Also es gibt ja so generell, J.D. Vance hat das ja sehr populär gemacht, das Verständnis, dass die Europäische Union mit all ihrer Regulierung Freiheiten einschränken würde, dass es irgendwie vielleicht Zensur gäbe in Deutschland, dass es viel weniger Meinungsfreiheit gibt. Und da kann man sagen, so einfach ist es eben nicht. Also es ist so, dass durch die Regulierung der Europäischen Union die Nutzerinnen und Nutzer viele Rechte gegenüber den Plattformen haben. Und zum Beispiel auch, wenn Inhalte gelöscht werden von den Plattformen, obwohl diese gar nicht gegen die Community Guidelines oder gegen staatliches Recht verstoßen, dann haben die Nutzenden in Europa einen Anspruch darauf, dass die Inhalte wiederhergestellt werden und dass die Plattformen sie eben nicht einfach so willkürlich löschen dürfen. Und das ist was, was wir in den USA zum Beispiel nicht haben. Da können die Plattformen machen, was sie wollen, da können sie auch löschen, was sie wollen, während in Deutschland und in Europa die Meinungsfreiheit eben auch gegen die Plattformen geschützt wird. Und das wäre für mich so ein Beispiel, bei dem ich glaube, das ist ein Ausfluss, kann man sagen, dieser menschenzentrierten menschenzentrierten Regulierung des digitalen öffentlichen Raums, also das Individuum befähigen und ermächtigen gegen die großen Wirtschaftsmächte.
Erik Tuchtfeld, Jurist und Plattformexperte. Er ist zu Gast bei Ach Mensch, das ist unser Podcast, zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft. Und in der neuen Staffel dreht sich alles um KI. In jeder Folge spreche ich mit WissenschaftlerInnen darüber, wie künstliche Intelligenz, Robotik und neue Technologien immer mehr unseren Alltag beeinflussen. Und wie das letztendlich auch unser Verständnis vom Menschsein an sich verändert. Ich gehe in der aktuellen Staffel von Ach Mensch zum Beispiel der Frage nach, wie KI schon in der Forschung genutzt wird, ob KI die besseren Psychotherapeutinnen werden könnten und warum es vielleicht sinnvoll sein könnte, KI mit Gefühlen auszustatten. Ich freue mich natürlich, wenn ihr reinhört. Ich verlinke euch den Podcast und auch die Folge mit Erik Tuchtfeld in den Shownotes. Diese Folge, zurück zum Thema, wurde produziert von Wiebke Stark. Und auch in einer Woche erwartet euch hier wieder eines der spannendsten Themen aus dem Detektor FM Podcast-Universum. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Detektor FM. Zurück zum Thema.